Ich brauche nicht für alles Teams. Es gibt für mich auch Kontexte, wo ich sage, das ist gut, wenn es nicht so viel Autonomie gibt. Ich habe mal bei McDonald's gejobbt als Schüler. Da hatte ich sehr, sehr, sehr wenig Autonomie, weil das war sehr durchprogrammiert. Also ich wusste, wann ich wo zu stehen habe, wann ich welchen Handgriff mache. Und es gab für alles eine Anleitung, die hat man sozusagen dann verinnerlicht. Und das war so wahnsinnig effizient. Aber im Nachhinein ist es auch irgendwie eine faszinierende Erfahrung, weil ich dachte, ja, so kann es auch gehen. Und da brauche ich, also da wäre es eher hinderlich, wenn da jeder auf die Idee kommt, die Prozesse zu hinterfragen und seinen Senf noch mit zuzugeben. Ganz viele agile Transformationsprozesse haben, glaube ich, damit begonnen, dass man den Wert Autonomie extrem hochgehalten hat. Und ich glaube, dadurch ist bei vielen Teams ein Anspruch entstanden, sehr, sehr viel selbst zu entscheiden und mit relativ wenig Vorgaben sich bewegen zu können. Und wenn dann jetzt Regeln dazukommen, dann empfinden die das meiner Meinung nach häufig schon als übergriffig. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Regeln, die so selbstverständlich sind, dass sich da nie jemand darüber ärgert.
Ja, herzlich willkommen, lieber Michel. Ich freue mich sehr, dass du hier heute im Podcast bist.
Hi Christina, ich freue mich hier zu sein.
Schön. So, du bist nun der Erste, den ich mit einer neuen Einstiegsfrage überrasche, die wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also darfst auch ruhig ein bisschen nachdenken. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du zu lange nachdenkst, schneiden wir es raus. Aber ich finde, wir leben jetzt in Zeiten, in denen wir genügend Oberflächlichkeit erleben und auch in Zeiten, die uns dazu führen, dass wir uns nochmal fragen sollten, was uns eigentlich wichtig ist. Und deshalb meine Frage, welchen Wert hältst du denn hoch in deinem Leben? Und na klar, du hast sicherlich mehrere Werte, die dich in deinem Leben leiten, aber welcher fällt dir jetzt gerade spontan ein?
Also ich weiß nicht, was es über mich aussagt, dass ich jetzt nicht meine drei zentralen Werte, nach denen ich lebe, aufzählen kann. Mir kommt aber Marshall Rosenberg in den Kopf, und zwar mit seiner Philosophie, dass hinter jedem Verhalten Bedürfnisse stecken und Bedürfnisse erstmal was Menschliches sind und daraus der Gedanke, naja, wenn ich oder der damit einhergehende Gedanke, wenn ich in der Haut von einer anderen Person stecken würde, mit den Erfahrungen in der Situation, würde ich vielleicht ganz ähnlich agieren. Mhm. Vielleicht ist der Wert Verständnis.
Mhm, ja, sehr schön. Dankeschön. Ja, und genau, die Theorie dazu ist, dass wir immer besonders dann intensiv spüren, was unsere Werte sind, wenn sie verletzt werden. Also insofern ist das, glaube ich, nicht so untypisch, dass du jetzt nicht sagen kannst, ja, meine drei Werte sind tralalala, weil ich glaube, erstens haben wir die oft gar nicht so präsent. Ne? Und zweitens wechselt es natürlich auch von Kontext zu Kontext oder von Lebensphase zu Lebensphase. Aber vor allen Dingen merken wir es eben, wenn sie verletzt werden. So. Und dann können wir sagen, nee, das passt mir jetzt aber nicht. Ja, also danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Wir wollen dich natürlich noch ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen und auch in deinem Arbeitskontext. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag eigentlich gerade aus?
Einen typischen kann ich nicht benennen. Also ich bin momentan als in der Rolle eines Release Train Engineers. Ich finde die Rollenbezeichnung ganz blöd.
Was ist das?
Das ist in einem agilen Umfeld ein Pendant zu einer Scrum Master Rolle auf einer teamübergreifenden Ebene. Also ich sorge dafür, dass ein Verbund aus Softwareentwicklungsteams gut funktioniert, dass die Teams oder dieses Konstrukt der Teams gut in die Organisation eingebettet ist, kümmere mich um die Entwicklung dieser Organisationseinheit, coache Scrum Master, löse Konflikte, versuche irgendwie Hindernisse zu beseitigen, damit alle gut arbeiten können. Also man könnte eigentlich schon sagen, wenn man die Scrum Master Rolle kennt, ist es dasselbe, nur für einen breiteren Bereich.
Ah, okay, gut. Ja, du hast ein ganz wunderbares Buch geschrieben, lieber Michel, von dem ich glaube, dass sich sehr viele dafür interessieren. Ich hoffe, es verkauft sich schon sehr gut. Und wenn nicht, dann jetzt spätestens seit heute. Dein Buch heißt Was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Und es geht um Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte. Und es ist erschienen im wunderbaren Karl Auer Verlag. Und ja, erzähl uns doch erstmal, wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu schreiben?
Also wenn man von der ersten da geschriebenen Zeile bis letzte geschriebene Zeile waren das so 1,5 Jahre.
Ja, okay. Das ist ja gar nicht so lang, weil, naja, ich frage deshalb, weil ich habe so reingeguckt und habe gedacht, wow, also da steckt wirklich richtig, richtig viel drin. Und ich glaube, so ein Buch kann man eben auch nicht einfach mal so runterschreiben, sondern braucht einfach auch viel Erfahrung in diesem Kontext, um das so zu schreiben. So, also hat mir jetzt auf Anhieb sehr gut gefallen. Kompliment, lieber Michel.
Cool. Freu mich.
Und ja, lass uns doch mal mit einer ganz basalen Frage beginnen. Und so fängst du ja in deinem Buch auch so ungefähr an. Also ich soll das Team entwickeln, aber was bedeutet das denn überhaupt? Ja, also was versteht man unter Teamentwicklung?
Ja, also ich fand es erstmal beim Recherchieren spannend, dass ich keine richtig gute Definition gefunden habe. Und wenn man danach googelt, findet man alles Mögliche von Floß bauen bis ich weiß nicht was, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, was ich drunter verstehe. Und ich habe es für mich dann definiert als alle Maßnahmen, die darauf abzielen, über eine veränderte Zusammenarbeit der Teammitglieder die Leistung zu verbessern. Mhm. Und Leistung lasse ich ganz bewusst offen, das kann alles Mögliche sein. Also fürs HR-Team kann das bedeuten, den Bewerberprozess irgendwie kürzer zu bekommen. Für das Softwareentwicklungsteam kann das bedeuten, weniger Fehler zu produzieren. Und für andere bedeutet das vielleicht, schneller durch Feedbacks zu lernen oder mehr Innovation zu erzeugen.
Ja, und dann, das fand ich nämlich auch total spannend, hast du auch gesagt, es gibt eigentlich Teamentwicklungsaufträge, die dann verteilt werden, ne? Und dann fragt man sich als Teamentwickler ja erstmal, okay, gut, was genau soll denn jetzt eigentlich verbessert werden? Inwiefern soll denn diese Leistung hier gesteigert werden? Und dann sagst du, muss man unterscheiden zwischen temporären und dauerhaften Teamentwicklungsaufträgen. Mach doch mal Beispiele, bitte.
Ja, also ein dauerhafter Teamentwicklungsauftrag ist der, der typischerweise so mit in der Rolle hängt. Also wenn ich Scrum Master bin, ist es auch mein Job, das Team weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn ich Teamleiter bin, verstehe ich vermutlich auch einen Teil meines Jobs darin, dieses Team weiterzuentwickeln, für das ich in der Leitung bin. Das sind die dauerhaften Aufträge. Und dann gibt es die temporären Teamentwicklungsaufträge. Das ist typischerweise das, was ein Coach oder ein externer Berater bekommt, ne? Wo es heißt, wir haben hier Reibung im Team, magst du da mal mit uns hinschauen? Oder wir sollen ein bestimmtes Vorgehen lernen und kriegen das nicht richtig hin. Kannst du das mit uns einüben?
So. Ja, sehr schön. So, ja, jetzt kommt ein Karton. Na, jetzt kommt nämlich die Frage, also ich finde, das ist so der Klassiker, ne? Kunde ruft an, also ich gucke jetzt natürlich aus der externen Beratungssicht drauf, Kunde ruft an, sagt, Frau Grubendorfer, wir brauchen mal eine Teamentwicklung. Jetzt weißt du ja schon, was dann bei mir läutet, nämlich die Achtung Wegeauftrag-Glocke.
Ja.
Also, ach, da machen wir mal eine Teamentwicklung. Das heißt, da würde ich ja immer erstmal einsteigen und gucken, ja, okay, kann sein, eine Teamentwicklung, aber wofür denn jetzt eigentlich? Und wie kommt denn jetzt dieser Kunde auf die Idee, dass das Problem, was er beobachtet hat, durch eine Teamentwicklung überhaupt zu lösen ist. So. Jetzt habe ich mich so gefragt, wenn man jetzt mit dieser Teamentwicklungsbrille, ne, durch die Welt rennt und irgendwie alles nach Teamentwicklung aussieht, wie kannst du irgendwie unterscheiden, ob das jetzt auch wirklich Sinn macht, eine Teamentwicklung zu machen oder ob es Probleme gibt, die eben ganz anders nur gelöst werden können.
Also ich stimme dir erstmal zu, diese Glocken sollten läuten. Und ich würde auch erstmal verstehen wollen, wofür eigentlich. Ne? Also dann die klassischen Berater-Handwerksfragen, wofür eigentlich, wenn angenommen, wir haben dein Problem gelöst, was ist dann anders, woran würde ich es erkennen und so weiter. Und dann würde ich mich als Experte auch verstehen, zu sagen, welches Werkzeug hilft. Und gut ist es, wenn man mehrere im Köcher hat und nicht nur Teamentwicklung. Ne? Wenn man, also ich finde es hilft sehr, oder ich finde es sehr wichtig eigentlich, dass man als Teamentwickler auch eine Idee davon hat, zum Beispiel, was der organisatorische Rahmen für einen Einfluss auf das Team hat. Und manchmal geht es dann eher darum, da an Stellschrauben zu drehen. Ich finde, bei Teamentwicklung ist es noch mal wichtiger, dann gut hinzuhören und gute Fragen zu stellen, weil auch verschiedene Auftraggeber ganz unterschiedliche Sachen unter Teamentwicklung verstehen. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, dass, also ich wüsste jetzt nicht, ob Teamentwicklung die Säge oder die Wasserwaage ist, sondern da muss man echt gucken, was meint der Auftraggeber damit? Meint er eine Mediation? Meint er vielleicht wirklich so ein Incentive, irgendwas, was Spaß macht? Floß bauen oder klettern gehen? Oder meint er einfach mal einen Reflexionsraum schaffen und gucken, was besser laufen könnte? Also da sind, finde ich, gerade beim Begriff Teamentwicklung total unterschiedliche Sachen mit gemeint.
Ja, genau. Also gut hingucken, würdest du sagen, und lieber auch hier nochmal dreimal nachfragen, was denn jetzt eigentlich genau gemeint ist. Und dann eben auch den Kontext ein bisschen rauszuzoomen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich sonst noch so los oder was ist überhaupt das Problem? Und wieso glaubst du jetzt, dass wenn man an der Zusammenarbeit des Teams arbeitet, dass das dann besser wird? Ne? So. Und dann ging mir noch so ein Gedanke durch den Kopf. Du merkst schon, ich komme hier gleich mit den wesentlichen Fragen gleich mal zu Beginn. dieses Thema dauerhafte Teamentwicklung. Mhm. Also das triggert bei mir so dieses Thema Führung. Ne? Also dass ich denke, für die ureigene Aufgabe von Führung ist es ja, eine möglichst intelligente, also sprich leistungsfähige, wertschöpfende Zusammenarbeit möglich zu machen, zu fördern, ne, korrigierend einzugreifen oder ne, mit einer klaren Orientierung oder was auch immer dann gefragt ist. Und dann habe ich so gedacht, ist denn das nicht so eine Kompensation von Führungsleistungen, die dann passiert, wenn man sagt, ich baue mir hier so einen dauerhaften Teamentwickler ein, also so in Form eines Scrum Masters oder eines Agile Coaches? Und ist das nicht dann doch irgendwie so eine Art von verdeckte Führung?
Also, wenn ich einen Scrum Master installiere, dann habe ich ja, so wie ich es erlebe, meist gar keine Führungskraft mehr, die ganz eng am Team dran arbeitet. Das heißt, der Scrum Master ist, den würde ich als eine laterale Führungskraft bezeichnen und deswegen finde ich es da auch okay, dass der diese Rolle sehr stark des Teamentwicklers ausprägt oder würde es genau bei dem sehen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Team habe, was aber eigentlich, wo es schon einen dedizierten Teamleiter gibt und dann setzt man einen Scrum Master daneben, dann würde ich sagen, ja, dann ist es möglicherweise eine verkappte Kompensation, einen Teamentwickler, der aus Sicht von irgendjemandem, der den Scrum Master daneben setzt, vielleicht seinen Job nicht gut macht. Das kann schon sein.
Mhm. Na, also weil ich weiß nicht, ob du das Real Book of Work zufällig gelesen hast, aber das, ich habe mich da auch noch mal stark oder ein bisschen kritischer auseinandergesetzt, so mit diesem ganzen Agile Coaching. Mhm. Und auch mit vielen Agile-Coaches gesprochen und die haben ja eigentlich auch alle erzählt, ja, eigentlich ist ja Führung tabu, ne? Also die Teams sollen sich ja selber steuern oder selber führen und deswegen sollen sie ja gar nicht geführt werden. Und gleichzeitig darf das aber, also es darf nicht Führung genannt werden, aber diese ganzen Fragen, die ein Team normalerweise an die Führungskräfte stellen würde, werden dann dem Agile-Coach gestellt.
Ach so, ja. Also ich habe dein Buch gelesen, ist aber schon ein bisschen her, nämlich direkt am Anfang, als du es rausgebracht hast. Also ich würde erstmal sagen, jedes Team braucht Führung. Ich würde sagen, nicht unbedingt eine klassische Führungskraft. In einem agilen Team ist die Gefahr groß, dass Führungsvakuum durch Scrum Master oder auch durch Product Owner meiner Erfahrung nach gefüllt werden mit Chancen und Risiken. Ne? Also wenn ich von einem agilen Team spreche, dann habe ich schon die Idee oder die Annahme, die Themen, die das Team bearbeitet, sind so komplex, dass es sich lohnt, dass da viele Leute mitdenken und auch unten je nach Kompetenz mal einer oder jemand anders in Führung geht. Wenn sich das dann doch wieder auf Einzelrollen fokussiert, dann glaube ich, ist die Gefahr groß, dass man was verliert. Und gleichzeitig würde ich sagen, müsste man Führung ein bisschen differenziert nach Anliegen betrachten dann. Also für bestimmte Themen will ich unterschiedliche Leute in Führung gehen sehen. Und bei fachlichen Themen würde ich sagen, ja, es ist gut, wenn der Product Owner irgendwann sagt, nee, wir machen es jetzt so, weil es ist meine Rolle, das Backlog zu priorisieren und zu sagen, das Thema ist wichtiger als das andere und da Führung übernimmt.
Ja.
Genauso gibt es Dinge, wo ich sage, das ist gut, wenn es ein Scrum Master macht. Und es gibt aber auch Dinge, wo ich sagen würde, nee, das sollte jemand im Team machen oder wie auch immer. Ne? Aber ich würde es im agilen Kontext sagen, es ist gut, wenn es verschiedene Leute machen, aber klar, es braucht Führung.
Okay, dann lass uns noch mal hier weiter uns an deinem Buch abarbeiten. Du listest nämlich sehr schön auf, was so typische Tätigkeiten von Teamentwicklern, Teamentwicklerinnen sind. Und ja, magst du uns da einmal durchführen? Also was sind typische Tätigkeiten, die eigentlich immer wieder vorkommen dabei?
Ja. Also ich finde, David, wo wir es eben hatten mit der Auftragsklärung, auch deutlich, dass es so unterschiedliche Sachen sein können. Ne? Also der Scrum Master wird manchmal angefragt als ein Experte für Scrum-Methodik. Und dann ist er eher in einer Trainerrolle und vermittelt erstmal, wie man so einen Scrum-Prozess aufsetzt oder in einer Beraterrolle und erklärt, das macht man so, das macht man so. Dann gibt es aber auch Teamentwickler, die eher als Prozessbegleiter oder Moderator reingeholt werden, ne? Und eher dann mit klugen Fragen agieren und das Team in eine Reflexion bringen und mit der Annahme vielleicht auch agieren, das Team weiß am besten, was es tun kann, um das Problem zu lösen. Mein Job ist irgendwie gerade Geburtenhelfer für gute Ideen zu sein. Dann gibt es auch häufig unter dem Begriff Teamentwicklung, habe ich zumindest so erlebt, die Anfrage, dass es eigentlich soll es eine Mediation oder eine Konfliktklärung sein. Nur der Begriff Konflikt ist irgendwie für das Kundensystem nicht so angenehm, deswegen sagt man lieber, wir wollen hier mal eine Teamentwicklung machen. Also das ist, finde ich, auch eine häufige Aufgabe. Wenn man dauerhaft als Teamentwickler eingesetzt ist, dann fällt da häufig auch so eine beobachtende Funktion mit rein. Also sich mal Dinge anschauen, ne? Wie geht denn das Team im bestimmten Termin um und dann Feedback zurückspiegeln und sagen, hier ist mir dies und jenes aufgefallen. Da könntet ihr mal drüber nachdenken oder wollt ihr da mal drüber nachdenken?
Ja. Ja, genau. Also das heißt eigentlich alles, was man auch so macht, wenn man auch als Externer so dazugeholt wird, ne, es kann sein, dass man erstmal schulen muss, es kann sein, dass es darum geht, zu beobachten und Feedback zu geben, es kann sein, dass man einfach moderiert und einen Prozess begleitet, es kann sein, dass man auch weitergehend berät oder eben auch einen Konflikt, also zur Konfliktlösung beiträgt. Okay, super. Jetzt hast du ja sehr, sehr schön in deinem Buch auch diesen Kontext Organisation mit reingebracht und verarbeitet. Und der wird ja häufig vergessen, ne? Also nicht nur von Teams selbst, sondern auch überhaupt mit von Leuten, die sich mit Teams beschäftigen. Und wie würdest du denn beschreiben oder was ist für dich ein gutes Bild? Oder was hilft dir, um immer wieder dir vorzustellen, aha, so ein Team, das funktioniert jetzt nicht singulär, ne, oder ist jetzt nicht so abgegrenzt zu denken, sondern immer im Kontext von Organisation. Also gibt es da irgendwas, was dir dabei hilft, darauf rumzudenken oder wie machst du das?
Also ich finde die Metapher oder Analogie, die ja im Systemischen oft verwendet wird, des Spiels super.
Ich auch.
Ja, ich glaube tatsächlich, die hast du mir mit als erstes vermittelt, 2018 in der Weiterbildung. Aber ich finde sie nach wie vor super, die ja sagt, man kann Organisationen als Spiel betrachten und das Verhalten wird maßgeblich auch durch die Spielregeln bestimmt. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Blick. Also alles, was im Team passiert, auch immer sozusagen mitlaufen zu lassen, okay, das, was die Leute jetzt tun, kann ich nicht nur den Leuten als Person zuschreiben, sondern es ist ganz maßgeblich dadurch bedingt, welche Spielregeln es hier gibt. Also es können Vorgaben der Organisation sein, es können Zielsetzungen sein, Rahmenbedingungen sein. Also den Blick finde ich für die Organisationsperspektive hilfreich, also welche teamumgebenden Spielregeln, die die Organisation setzt, beeinflussen das Verhalten des Teams. Und natürlich finde ich die Metapher auch innerhalb des Teams gut. Ne? Also auch im Team kann man gucken, welche Spielregeln hat sich das Team denn selbst gesetzt, beziehungsweise welche sind auch informell einfach entstanden und werden unhinterfragt weitergelebt, weil sie vielleicht witzig sind, aber vielleicht auch, weil sie einfach mal entstanden sind und nicht mehr hinterfragt werden.
Genau, das, du hast da auch so einige schöne Beispiele in deinem Buch und weiß nicht, ob du jetzt gerade eins parat hast, aber wie lässt sich das ganz gut beschreiben, wie sich solche Spielregeln manchmal ja fast wie so von selbst innerhalb eines Teams entwickeln?
Ja, also ich glaube, dass die meisten, man könnte nicht wirklich konstruieren, wie sie entstanden sind. Ich kann mal einen Versuch machen, und ich mache auch im Buch ja Versuche, damit man so eine Idee kriegt, wie das passieren könnte. Wenn man in einem Meeting ist, als Moderator oder auch als Team, nehmen wir mal ein Team, was ein tägliches Daily hat, also einmal am Tag zusammenkommt, um sich zu synchronisieren, dann ist mindestens bei 9 Teams die Frage, wann fangen wir eigentlich an? Also Termin ist um 9 Uhr im Kalender, aber sind noch nicht alle da. Wie lange wartet man? Und irgendwann sagt einer mal 2 nach, ich fange jetzt an. Und dann merken alle, gut, hat keiner jetzt gezuckt, auch obwohl Peter noch nicht da war. Und am nächsten Tag macht das wieder jemand und sagt 2 nach, ich fange jetzt an. Und schwupps, ist es irgendwie für alle okay, dass man um 2 nach anfängt. Und es wird aber irgendwie auch erwartet, dass man nicht schon um 1 nach anfängt, weil vielleicht dann jemand beleidigt wäre, sagt, naja, sonst wartet ihr doch auch immer. Und dann ist auf einmal so eine kleine Spielregel da, die sich niemand ausgedacht hat, aber die dann irgendwie so implizit entstanden ist.
Ja, super schönes Beispiel. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel nochmal, auch so aus deinem Kontext, für Spielregeln, mit denen es Teams zu tun bekommen, weil sie in der Organisation eben so befolgt werden müssen. Was kann das zum Beispiel sein? Also, ne, was jetzt mit dem Team an sich erstmal nichts zu tun hat, sondern was eher Kontextspielregeln sind.
Ja, also was mich in der Praxis gerade extrem betrifft, ist im Softwareentwicklungsumfeld viele Spielregeln, die aus regulatorischen Anforderungen entstehen. Also das sehr formale Regeln sind das dann. Ne? Wir müssen dies und jenes dokumentieren. Wir müssen dokumentieren, dass wir keine Softwareänderung ohne Vier-Augen-Prinzip rausgebracht haben. Wir müssen dokumentieren, dass wir bestimmte Security-Lücken geschlossen haben. Und das sind so formelle Regeln, die die Organisation vorgibt, die sich das Team möglicherweise nicht selbst aussuchen würde, weil es als anstrengend und auch als unattraktive Dokumentationsaufgaben, also diese Spielregeln als unattraktiv erlebt. Und die sind aber durch die Organisation gesetzt und ich würde mal behaupten, zum Großteil auch sinnvoll, weil man sich damit dann, vielleicht nicht immer, aber man zumindest viele davon, um sich an Gesetze zu halten. Und dann gibt es ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob wir einen Schwenk zur brauchbaren Illegalität machen.
Ja, gerne.
Man könnte auch sagen, es gibt bestimmt auch formale Regeln, die Teams unterlaufen, weil sie wüssten, wenn wir das jetzt wirklich vollumfänglich so dokumentieren würden, dann würden wir gar nichts mehr entwickeln. Deswegen konzentrieren wir uns auf die kritischen Fälle und behandeln das andere als, ja, haben wir auf der Liste, aber haben wir bisher noch nicht geschafft.
Mhm. So, und nach all deiner Erfahrung mit Teams und mit den vielen, vielen Teams in den verschiedensten Kontexten, würdest du sagen, Teams haben wirklich überwiegend die Tendenz, diese Regeln, die von der Organisation kommen, als übergriffig, als unangemessen, als störend zu erleben? Oder kennst du auch mindestens genauso viele Teams, die sagen würden, nee, das macht schon total Sinn und das machen wir gerne. So, also was ist da so deine Erfahrung?
Also ich bin ja wirklich viel im agilen Umfeld unterwegs und ganz viele agile Transformationsprozesse haben, glaube ich, damit begonnen, dass man den Wert Autonomie extrem hochgehalten hat. Mhm. Und ich glaube, dadurch ist bei vielen Teams ein Anspruch entstanden, sehr, sehr viel selbst zu entscheiden und mit relativ wenig Vorgaben sich bewegen zu können. Und wenn dann jetzt Regeln dazukommen, dann empfinden die das meiner Meinung nach häufig schon als übergriffig. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Regeln, die so selbstverständlich sind, dass sich da nie jemand darüber ärgert. Also ich meine, Zeiteinstempel, glaube ich, hinterfragt kaum noch jemand, wenn man das immer schon so gemacht hat. Ne? Also ich würde sagen, es hängt dann doch sehr stark von der Regel ab. Und ich würde auch sagen, es gibt Regeln, für die Teams dankbar sind, weil sie dann doch die Komplexität reduzieren. Also um bei dem Thema Regulatorik zu bleiben, das macht zwar keinen Spaß, aber ich bin mir sicher, wenn bei uns die Teams jetzt die Wahl hätten, entweder macht ihr diese Regeln, oder ihr sorgt selber dafür, die Gesetzesveränderung, die Gesetzeslage auf dem Schirm zu behalten, zu bewerten, was das für euch als Team bedeutet, damit ihr verantwortungsvoll im Team agieren könnt, würden die sich für Ersteres entscheiden und sind ganz froh, dass das als Rahmen vorgedacht und damit dann auch vorgegeben wird.
Ja, und kennst du auch Situationen, in denen in Teams wirklich regelrechte Blockaden entstehen oder so ein Gefühl von, oh Gott, jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, weil nämlich Regeln des Teams total konträr sind zu Regeln, die aus der Organisation kommen und sich wirklich widersprechen. Also so wie der Esel zwischen den Heuhaufen, ne? Dass sie nicht wissen, was welcher Regel sollen sie denn jetzt folgen?
Ja. Du meinst jetzt wirklich das Nicht-Wissen, ne? Also ich hatte gerade, mein erster Impuls war gerade zu sagen, mir fallen viele Beispiele ein, wo es Interessenskonflikte gibt.
Ja, weil, das meine ich, genau.
Oh, okay. Ja, nee, da fallen mir, also das erste Beispiel, was ich gerade vor Augen hatte, war in einer Organisation, wo Teams sehr autonom gearbeitet haben. Und dann hieß es, ja, wir machen jetzt ein teamübergreifendes Großprojekt. Und da war für jedem Team klar, dann wären wir ja nur noch Teil von einem ein kleines Rädchen in einem großen Ganzen und müssen uns ständig mit den anderen Teams absprechen. Und bisher hatten wir selber unseren Kunden und konnten mit dem eigentlich alles absprechen, mussten uns aber nicht noch mit anderen Teams und der Organisation abstimmen. Das ist dann total gegen das Selbstverständnis des Teams als selbstverantwortlich und autonom gesprochen. Also das war echt schwierig.
Was ist dann passiert?
Dann hat man dort man hat das Projekt gemacht. Ein Team hat, das ist schon einige Jahre her, ein Team hat man aber nicht wirklich an Bord gekriegt. Und ich habe dann den Job gewechselt, bevor das, glaube ich, alles gelöst war. Ja. Die Organisation hat sich da ein Stück weit durchgesetzt. Also Teams haben da große Teile ihrer Autonomie verloren.
Ja. Thema Autonomie. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass der Wert Autonomie im agilen Kontext ein so hoher Wert ist? Und wofür ist diese Autonomie denn dann eigentlich auch gut, wenn sie denn dann erreicht wird?
Also, wenn man auf so ganz klassische psychologische Motivationstheorien schaut, dann, also die Selbstbestimmungstheorie von, wer war das? Ryan und Dacey oder so, findet man, glaube ich, oft Autonomie als einen Wert, den viele bei der Arbeit haben. Also, glaube ich, schon so ein einfach menschliches Bedürfnis, dann doch auf Dinge Einfluss nehmen zu können. Und das setzt ja ein Stück weit Autonomie voraus. Also ich glaube, das gefällt vielen. Ich will aber nicht sagen, dass es für alle gleichermaßen wichtig ist. Also ich glaube, da unterscheiden sich Menschen auch sehr. Im agilen Kontext, warum da ist, hängt vielleicht wirklich auch damit zusammen, dass es von vielen Teams eingefordert wurde mit agilen Transformationsprozessen, organisiert euch selbst. Jetzt haben sie es ein Stück weit geschafft, sich zu organisieren und das gelernt, wie geht man dann mit so einem breiten Kontext um und dass da so ein Anspruch entstanden ist. Ne? Und wenn man das dann wieder reduziert, dann fühlt sich das, glaube ich, auch schnell ein bisschen an wie eine Entmündigung. Die zweite Frage war, was ist das Gute daran, wenn man das erreicht, ne? Also ich glaube, dass wenn man es schafft, dass Teams sich selbst organisieren, dann profitiert man davon, dass viele Leute mitdenken. Und ich würde Teams immer da einsetzen, wo es total wichtig ist, dass ganz viele mitdenken. Ne? Also jetzt in einem Softwareentwicklungsumfeld, wo es total komplex ist und niemand irgendwie alleine was auf die Straße bringen könnte, weil einer kennt sich mit Datenbanken aus und der andere mit dem Frontend und ein dritter weiß, wie man Software betreibt. Da ist es total wichtig, dass sich alle irgendwie mitverantwortlich fühlen, weil jeder seinen Beitrag leisten muss. Da finde ich es hilfreich. Ich finde es hilfreich in Kontexten, wo man häufig kreativ sein muss, weil man dann diese Mehrhirndenken, also ne, einer sagt was und der andere setzt darauf auf und am Ende kommt man zusammen zu guten Ideen. Da finde ich es hilfreich. Und Autonomie trägt dazu bei, dass Leute mitdenken und dieses Gefühl von, naja, wenn, also andersrum, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eh nicht entscheiden,
ja,
dann
warum soll ich mich denn anstrengen, ne?
Genau, warum soll ich mich denn anstrengen, wenn eh feststeht, was wir machen müssen. Genau. Ich möchte aber dazu sagen, es gibt für mich auch Kontexte, wo ich sage, da brauchst du, das ist gut, wenn es nicht so viel Autonomie gibt. Ich hab mal bei McDonald's gejobbt und da hatte ich sehr, sehr, cool. Das ist als Schüler, da hatte ich sehr, sehr, sehr wenig Autonomie, weil das war sehr durchprogrammiert. Also ich wusste, wann ich wo zu stehen habe, wann ich welchen Handgriff mache und es gab für alles eine Anleitung, die hat man sozusagen dann verinnerlicht und das war so wahnsinnig effizient und im Nachhinein, also ich fand es sehr anstrengend, aber im Nachhinein ist es auch irgendwie eine faszinierende Erfahrung, weil ich dachte, ja, so kann es auch gehen und da brauche ich keine, also da wäre es eher hinderlich, wenn da jeder auf die Idee kommt, die Prozesse zu hinterfragen und seinen Senf noch mit zuzugeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also genau. Ich würde sagen, ich brauche nicht für alles Teams.
Ja, und wir sind ja dann auch beim Thema Komplexitätsreduktion, ne, oder eben auch Aufgabenteilung, Arbeitsteilung in Organisationen über Teams. Und das hat natürlich auch enorme Vorteile, ne, dass man jetzt nicht ständig sich mit allen möglichen anderen abstimmen muss, sondern einfach auch mal arbeiten kann, ne? So. Und das ist jetzt nochmal eine andere Facette. Die andere Frage ist aber, was handelt man sich damit auch ein? Also was sind auch dann die vielleicht nicht intendierten Nebenfolgen, die das alles aber auch hat und die sich über die letzten Jahre, gerade auch im agilen Kontext, dann vielleicht auch hier und da mal schmerzlich gezeigt haben? Also was ist da deine Erfahrung? Was sind da auch nicht intendierte Nebenfolgen oder eben auch Nachteile von dieser, ne, Selbststeuerung oder Autonomie?
Ja, also da fällt mir auch viel ein. Ne? Ein Beispiel hatten wir eben schon. Ich glaube, Großprojekte sind schwer. Wenn jeder den Anspruch hat, mitzudenken und mitzuentscheiden, dann sind schwierige Entscheidungen auch schwer. Ich habe mal von Stefan Kühl das Zitat in dem Podcast gehört, der sagte, agile Kontexte sind strukturkonservativ. Und dem würde ich zustimmen. Also kleine Veränderungen kriegt man gut hin. Aber so Grundsatzfragen zu entscheiden, ist deutlich schwieriger, als wenn einfach ein Hierarch sagt, so, wir machen jetzt so. Ja. Ich finde auch auf Teamebene das fehlende Hierarchie kann viele Nachteile, oder der formalen Hierarchie kann viele Nachteile haben, wie dass man auf einmal im Team ganz viel selbst aushandeln muss. Ne? Und das mag auch nicht jedem Spaß machen. Also das ist einfach, also einfach Machtkämpfe auszutragen oder Diskussionen auszutragen, wo früher vielleicht einfach einer entschieden hat und dann war das auch für alle okay. Auch wenn agile Teams häufig herangezogen werden mit der Begründung, wir sind dann schnell reaktionsfähig, würde ich dem nicht immer zustimmen. Also manche Entscheidungen dauern auch einfach länger, wenn viele Leute mitdiskutieren. Das handelt man sich ein.
Ja, das ist meine Erfahrung auch. Also das sind eigentlich dann immer die Geschichten, die man dann hört, wo es einfach anstrengend und nervig wird, wenn man merkt, es gibt da auch Anspruchshaltungen, ne, bei allem Möglichen auch mitreden zu können dann, wo es vielleicht aber wirklich keinen Sinn macht, ne?
Ja.
So. Okay, kommen wir nochmal zurück zu deinem schönen Thema Teamentwicklung. Und du schreibst aus deinem Buch auch so schön, aus Sicht der Organisation macht sich Teamentwicklung am Ende dadurch bemerkbar, dass Dinge anders getan werden als zuvor. So. Mhm. Und das im Kontext der Frage, ist es eigentlich mein Job, die Teammitglieder beziehungsweise deren Mindset zu verändern? Und da kommen wir also zu der Frage, wo setzt man denn jetzt eigentlich an, ne, um jetzt die Zusammenarbeit zu verbessern? Um dazu beizutragen, dass dann danach anders zusammengearbeitet wird, kann man ja theoretisch alles Mögliche versuchen, Was ist aus deiner Sicht am erfolgversprechendsten? Oder was ist der größte Hebel? Oder was ist das, was am besten oder am schnellsten funktioniert?
Ja. Ein Satz vorweg zum Mindset. Also ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, wen man im Team hat. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass das Mindset oder die Leute sozusagen unwichtig sind, wer dabei ist. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Ich halte es aber für schwierig bis unmöglich, Menschen und deren Mindsets instruktiv deterministisch zu verändern. Deswegen würde ich sagen, ist das kein guter Hebel, das zu versuchen. Und dann könnte man auch noch eine ethische Diskussion draus machen. Ne? Also, wäre das auch übergriffig? Ich würde aber auch wenn ich das zur Seite schiebe, würde ich sagen, ist einfach auch nicht praktikabel. Ich würde auf die Spielregeln schauen, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Also man kann im Team ja ganz viel regeln. Wir können entscheiden, dass wir jeden Morgen einen Synchronisationstermin machen und mit der Frage beginnen, gab es gestern irgendwelche teamübergreifenden Runden, aus denen es Infos gibt, die fürs Team relevant sind. Das kann ich auf die Agenda als ersten Punkt auf die Agenda setzen. Mhm. Ich kann auch sagen, oh, wir haben hier Qualitätsprobleme, wir führen mal ein Vier-Augen-Prinzip ein. Auch das kann ich als Team entscheiden. Und das sind Spielregeln. Und da würde ich vor allem hinschauen. Weil man darüber gut, also man kann sie entscheiden. Man kann darüber reden und sagen, ja, so machen wir denn das jetzt. Ob das dann immer gemacht wird, ist natürlich noch eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall sehr viel wahrscheinlicher, dass sich Verhalten ändert, meiner Erfahrung nach, wenn man sagt, wir beginnen jedes Daily mit der Frage, gab es Infos aus anderen Runden, als wenn man einfach nur sagt, wir müssen mehr daran denken, Infos zu teilen.
Genau. Also ich glaube, da sind wir uns auch total einig und ich denke, das kann man ja auch nochmal betonen, ne? Zu sagen, selbstverständlich ist das Mindset von Menschen sehr stark verhaltenslenkend. Ja, und natürlich schlägt sich das auch Bahn, auch im beruflichen Kontext. Also auch da, wo man sagt, ja gut, da haben sich die Leute ein Stück weit im Griff oder ne, ist klar, man ist auf Arbeit, da kann man jetzt nicht ausflippen, ne, so. Also Leute benehmen sich ja in der Regel zu Hause schlimmer als auf der Arbeit, so. Leider. Aber, und dennoch, merkt man das natürlich. So, das heißt, es ist ja nicht gesagt, nö, Mindset spielt keine Rolle oder Haltung, ne, oder Einstellungen, Werte, Glaubenssätze, was auch immer damit gemeint ist. Und gleichzeitig sind wir uns aber eben auch einig, wenn es dann aber ein Problem gibt in der Zusammenarbeit, dann ist eben es schwer bis unmöglich, einen Menschen zu verändern in seinen Grundfesten. Ja. Mhm. Und deswegen haben wir eigentlich ja auch kaum eine andere Möglichkeit, in diesem Kontext Arbeit eben zu gucken, welche Verhaltensregeln oder welche Regeln steuern eben das Verhalten und welche Regeln sind eher leistungsfördernd und welche Regeln sind eher leistungshemmend.
Ja.
So. Und wie gehst du da vor? Also beobachtest du ein Team eine Weile und bildest dann Hypothesen über die Spielregeln, die dir auffallen oder läuft das bei dir so unterm Radar mit? Oder also wie arbeitest du mit und am Thema Spielregeln?
Also ich schaue sehr dahin, wo Leute Schmerzen äußern, also wo Konflikte entstehen oder wo sie sagen, da fühlt sich's irgendwie nicht gut an oder hier und da beschwert sich jemand, dass ich erstmal so Punkte habe, wo ich überhaupt hingucke, um Regeln zu beobachten. Also das mache ich relativ problemgesteuert. Ne? Wo erleben Leute irgendwas als nicht optimal? Weil da ist dann oft auch die Bereitschaft sehr groß, hinzugucken, wie machen wir es da eigentlich und könnte es besser laufen. Mhm. Und ja, ich beobachte schon auch und versuche mein Bild zu machen. Das ist, finde ich, bei vielen Themen zumindest, aber gar nicht so wichtig, wie einfach einen Raum zu schaffen, und dann gute Fragen zu stellen. Also wenn man ein Thema hat oder wenn man feststellt, im Team gibt es ein Thema mit der Arbeitsverteilung, einige Leute sind unzufrieden, dann den Raum dafür zu schaffen und sagen, ich lass uns doch mal da hingucken. Wie verteilen wir das bis jetzt? Und oft gibt es dann Spielregeln, wie so eine Verteilung stattzufinden hat. Und wo tut's weh? Und dann ist meine Erfahrung, zumindest mal für viele Themen und Probleme, steckt dann die Lösung doch oft, eine gute Lösung in den Leuten.
Ja, genau. Das heißt also nicht ohne Anlass, ne? Nicht ohne Grund jetzt über Regeln oder Feedback zu irgendwelchen Regeln geben, sondern immer in Bezug auf eine Verbesserungsmöglichkeit oder auch in Bezug ja auf eine Art von Auftrag, den man von dem Team bekommt, wenn es eben Probleme oder Schmerzen äußert.
Genau, als Externer sowieso. Also da hat man ja auch einen Auftrag in der Regel. Als dauerhafter Teamentwickler frage ich manchmal schon dann auch ganz explizit nach, ne, wo, wenn ich jetzt, so, wo könnte man mal hinschauen? Und oft kommen dann irgendwie Themen auf den Tisch, wo ich sage, ja, das fühlt sich irgendwie schräg an, wenn das nicht eh offensichtlich ist. Ne?
Ja. So, jetzt kommen wir ja schon fast zum Ende. Aber jetzt habe ich noch die Riesenfrage zum Schluss. Für alle Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt nämlich fragen, gibt es sowas wie ein Vorgehensmodell der Teamentwicklung? Oder gibt es sowas wie Schritt für Schritt? Oder ne, was sind so die Phasen? Oder gibt es sowas wie, das sind so Themen oder Fokussierungen, die ich, also wo ich mich einfach entlang hangeln sollte, so bestimmte Haltegriffe der Teamentwicklung? Und du beschreibst die in deinem Buch sehr schön nach und nach und die Leute sollen ja auch das Buch noch lesen. Also liebe Leute, holt euch das Buch. Aber lieber Michel, nimm uns doch trotzdem einmal mit, wenn es sowas gibt wie Schritt für Schritt, die so und so viel Schritte der Teamentwicklung, welche wären denn das dann?
Also ich hab kein Schrittemodell. Ich habe aber ja auch meine Agenda so ein bisschen an der Journey des Teamentwicklers langgehangelt. Ich würde beginnen mit einer Auftragsklärung. Also ich würde verstehen, was wird hier als Problem gesehen oder als Ziel oder worum geht's. Das würde ich genauso machen, wie es wahrscheinlich ein Organisationsberater auch macht und wie es ein Coach auch macht. Am Anfang einmal gut Fragen stellen, worum geht's eigentlich. Und dann würde ich bei einer Teamentwicklung mir relativ viele Gedanken über den Start machen. Also ich halte den Anfang für ziemlich wichtig, weil auch am Anfang sich Regeln darüber ausbilden, wie mit dem Team gearbeitet werden kann und wie anschlussfähig ich überhaupt als Teamentwickler bin. Weil es ist ja nicht immer so, dass sich ein Team darüber freut, dass da ein Teamentwickler kommt. Manchmal ist ja auch ein Teamentwickler verordnet oder ein dauerhafter Teamentwickler. Ne? Ein Team soll jetzt nach Scrum arbeiten und das Team denkt aber, warum eigentlich? Sehen wir nicht. Da würde ich mir Gedanken machen. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, Christina, wie weit ich da in die Tiefe gehen soll. Man könnte allein über den Punkt könnte ich jetzt eine Stunde reden.
Ja, ich habe es ja schon angeteasert. Also du kannst natürlich jetzt auch gar nicht mehr in die Tiefe gehen, sondern es reicht jetzt so zum Ende hin einfach so diese Aufzählung. Und ich denke, das ist ja nochmal ein super Service für alle, die zuhören, dass du da nochmal alle so auf so einer Überschriftenebene mitnimmst.
Okay, ja. Also am Anfang kann man sich Weichen verstellen, sodass es danach schwierig wird. Deswegen würde ich beim Anfang ein paar Dinge beachten. Und wenn ich dann drin bin im Team, dann würde ich ungern von einer Reihenfolge sprechen. Also dann hängt es echt davon ab, um was es geht. Aber es gibt so Themen, auf die ich immer gucke. Einmal das Zwischenmenschliche, finde ich, sollte man im Team immer im Blick haben. Also wenn es da Konflikte gibt, dann lohnt es sich, da hinzuschauen. Sollte man dann dahin schauen. Ich im agilen Kontext schaue immer auf das Thema Selbststeuerung. Also gelingt es hier eigentlich? Ich halte Selbststeuerung für eine Herausforderung für Teams und das ist nichts, was sich immer automatisch einfach ausbildet und ich einfach erwarten kann. Also dieses organisiert euch mal selbst, vielleicht ein bisschen auch Selbstüberlassung. Also ich finde, es gibt koordinative Herausforderungen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Da würde ich hinschauen. Ich würde immer auf den Rahmen schauen. Ich würde gucken, welche Rahmenbedingungen, also welche Schnittstellen zu anderen Teams, welche Spielregeln aus der Organisation, welche anderen Organisationseinheiten bilden die Umwelt meines Teams und wirken entsprechend auch auf das Team ein. Da würde ich hinschauen. Und dann arbeitet man so eine Zeit lang mit einem Team. Man kann sich vorher noch überlegen, ob man Ziele setzt für die Teamentwicklung. Das ist auch eins meiner Kapitel, brauchen Teams eigentlich Teamentwicklungsziele. Und ich habe oft genug erlebt, dass Teams sich auch ganz gut voraniterieren können, indem sie immer wieder kleine Themen aufgreifen, aber nicht so ein explizites langfristiges Teamentwicklungsziel haben, kann man sich noch drüber Gedanken machen. Und ich finde, irgendwann ist es an der Frage, sich auch zu überlegen, ob man als Teamentwickler noch gut geeignet ist für das Team. Als Externer hat man hoffentlich den Auftrag irgendwann abgeschlossen. Als interner, dauerhafter Teamentwickler finde ich es aber auch hilfreich, ab und zu mal das Team zu wechseln, weil man selbst vielleicht nicht mehr so gut in der Lage ist, die Spielregeln zu erkennen, weil sie für einen auch schon so normal geworden sind. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viel mehr ich sehe, wenn ich neu in den Kontext komme, als wenn ich schon ein bisschen drinstecke, ein bisschen länger drinstecke. Und dann steht irgendwann die Frage an, ne? Also soll ich das Team vielleicht auch mal verlassen und einem Nachfolger die Chance geben oder ist der Auftrag einfach abgeschlossen? Punkt. Also ja. Wie du siehst, so ein richtig klares Fünf-Schritte-Modell habe ich nicht und halte ich aber auch nicht für sinnvoll. Ich glaube, das würde die Komplexität zu stark reduzieren.
Ja, bin ganz bei dir, ne? Und gleichzeitig ist das ja immer so die Sehnsucht aller zu sagen, gib mir doch mal so einen Leitfaden.
Ja.
Um das Unmögliche möglich zu machen. Aber eigentlich geht es immer darum, wirklich sehr kontextspezifisch, sehr situativ, darauf zu schauen. Und die Haltegriffe hat man eben eher in diesen anderen, in diesen Landkarten, ne? In diesem, ja, ich gucke auf Spielregeln und erkläre mir das Verhalten der Leute eben auch durch die Spielregeln, weil da habe ich einen Hebel, ne? Das kann ich verändern, da kann ich mit den Leuten vereinbaren, so, lass uns das doch mal ausprobieren, machen wir ab morgen anders. Oder die und die Regel, die ist doch ungünstig, lass uns die doch mal abschaffen. Warum macht ihr das eigentlich? Ja. Und das sind eigentlich viel stärkere Leitplanken, als zu sagen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Denn wenn du irgendwo so durch den Dschungel läufst und folgst irgendwie da deinen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dann sitzt du auch mal schnell in irgendeiner Falle, weil du einfach nicht mehr wachsam bist für das, was ist denn jetzt? Also eigentlich geht's ja eher immer um dieses, was ist jetzt? Und was ist jetzt? Und was ist jetzt?
Ja.
Und was wäre jetzt ein nächster guter Schritt?
Ja.
Ja, lieber Michel, was ist dein nächstes Projekt?
Der Umzug. Ja. Wir ziehen um. Das ist mein nächstes Projekt. Beruflich. Also ich habe noch kein nächstes Buch geplant. Ich bin ja vor einem halben Jahr Papa geworden und ich muss jetzt erstmal gut in diese Rolle auch reinfinden.
Ja, sehr schön. Damit hast du dann erstmal genug zu tun. Ne? Ja, du, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst und für deine wertvollen Einblicke. Danke, Michel.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.